Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich sitze gerade neben zwei ganz besonderen Männern. Der eine ist Hannes und der andere ist Opi Gerd, Hannes Opa.
Insofern bin ich mit 10 Monaten für knapp 1,5 Jahre, glaube ich, zu euch nach Wittenberge gezogen. Ja. Und ihr wurdet, oder du wurdest als Opa plötzlich nochmal in die Elternrolle gesteckt.
Das ist fantastisch. Das habe ich mit meinen Kindern zum Beispiel nicht machen können. Also diese Herzlichkeit, weil die Zeit nicht, weil ich die nicht hatte, aber die Zeit war einfach nicht da. Aber wir haben das nicht als Last gesehen, sondern einfach als Freude gesehen. Und das haben wir natürlich auch genossen. Bei uns war das eine richtige, naja, sagen wir mal, wie ein guter Roman.
Herzlich willkommen bei Papas.
Die kleine Therapiestunde zwischendurch für Eltern, alle, die mal Kinder waren und die, die mal welche haben wollen.
Quasi der erste Podcast von 0 bis 99.
Geil, schön, dass ihr da seid.
Ihr Lieben, herzlich willkommen. Auch ich heiße euch herzlich willkommen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich sitze gerade neben zwei ganz besonderen Männern. Der eine ist Hannes, der sitzt mir öfter gegenüber. Und der andere ist Opi Gerd, Hannes Opa. Und man muss dazu sagen, es gibt so ein Foto, da steht Hannes neben seinem Opa, neben seinem Sohn, neben seinem Papa. Also die Ähnlichkeit ist nicht zu verkennen. Und ich freue mich ganz doll, dass Opi Gerd heute da ist. Herzlich willkommen, Opi Gerd.
Wunderbar, vielen Dank für die Einladung. Das freut mich natürlich sehr. Es wurde schon viel davon erzählt. Oh, ich habe aber gar keine Vorstellung, was das ist. Es ist mein erster Podcast. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich weiß gar nicht, was ich da... muss mich erst mal reinfinden in die Sache. Und erwarte nun mal sehen, wie das wird mit der neuen Technik.
Ja, du bist ja immer vorne dran, was neue Erfahrungen angeht. Ich meine, du hast ja bei unseren Videos zweimal mitgespielt. Einmal in einer Hauptrolle und einmal in einer Statistenrolle, aber beides mit Bravour.
Das ist mein absolutes Lieblingsvideo von Sint. Das Lied heißt ja Templin und da spielt Opi Gerd mit Angela Merkel und ihr reist zusammen im Auto nach Templin. Das ist wirklich ein großartiges Video. Wer das noch nicht geschaut hat, schaut euch das an.
Ja, ich habe mich auch gefreut, dass der Junge so viel Vertrauen zu mir hat und mir das angeboten hat und ich fühle mich auch bei ihm richtig sicher. Hab da keine Sorge, dass etwas daneben geht, sondern ich weiß ganz genau, es dient einer guten Sache. Und dann bin ich natürlich gerne dabei, ein bisschen zu helfen, wenn es geht, ne? Und wenn es Freude macht.
Wir sind ja heute hier mit dir zusammen. Wir freuen uns sehr, dass du da bist, weil wir ja eine sehr besondere Verbindung haben. Unter anderem, weil wir natürlich sehr, sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht haben. In der Schulzeit hast du und Omi uns jeden Tag abgeholt, waren jeden Nachmittag bei euch, gefühlt jedes Wochenende bei euch verbracht. Aber, und das ist wahrscheinlich das Besondere daran, als ich 10 Monate alt war, mussten meine Eltern in eine andere Stadt ziehen und dort gab es keinen Kita-Platz. Und das war aber nach der Wende jetzt nicht so mit vielen Möglichkeiten und Varianten, die man hätte wählen können. Insofern bin ich mit 10 Monaten für knapp 1,5 Jahre, glaube ich, zu euch nach Wittenberge gezogen. Ja. Und ihr wurdet, oder du wurdest als Opa und Omi als Oma plötzlich nochmal in die Elternrolle gesteckt.
Ja, das war so.
Wie, also kannst du ja mal anfangen, wie war denn das, als dann Mama und Papa gefragt haben, ja, könnt ihr das Kind nehmen? Weil ein 10 Monate altes Kind, ihr werdet es kennen da draußen, ist ja auch nicht unanstrengend und keine kleine Aufgabe.
Naja, mal kurz, ich muss ja etwas weiter ausholen, denn die Geschichte begann ja etwas früher. Das ist alles in der Vorwendezeit. Johannes ist ja im Jahre 1990 geboren und als uns dann die Mitteilung gemacht wurde, dass wir Oma und Opa werden, das war natürlich eine ein freudiges Ereignis, wie das in jeder Familie der Fall ist, wenn man die nächste Generation kommen sieht. Und es wusste aber keiner, als wir davon Kenntnis erhalten haben, dass 9 Monate später die Mauer fällt. Das war ja das Entscheidende.
Die Mauer ist ja schon gefallen.
Dass die Mauer gefallen ist.
Ja.
Ne? Also 1990. Ne?
Ja.
Also 89.
89 und 90.
89, ne? Und dass in dieser Zeit, einmal waren die Kinder ja noch im Studium, und dass in dieser Zeit sich entschieden wurde für ein Kind, das fand ich schon, oder fanden wir, ich muss das im Namen meiner Frau auch sagen, denn das war schon etwas Besonderes, denn man hätte auch anders entscheiden können.
Ja.
Und nun ist der Junge gekommen und nun stand nun alles in der Frage, wie wir das zu machen. Denn auch für die Kinder stand die Perspektive ja auf Nullpunkt. Es ist ja alles ein vollkönniger Neuanfang gewesen. Das war so, dass die Arbeit weggebrochen ist und Anke, die hatte ihre Arbeit behalten, weil sie ja noch praktisch aus der Mutterschaft war. Und man konnte sie ja nicht kündigen. Und sie war ja praktisch die Einzige, die praktisch ein bisschen Geld nach Hause gebracht. Mario, seine Arbeit war weg und er musste sich vollkommen neu orientieren. Und in dieser Situation hatte er eine Stelle anbekommen als bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung dort, als Volontariat. Ja. Und Anke stand nun alleine da. Ja, und da waren wir praktisch die einzige Möglichkeit, jetzt der Familie irgendwie zu helfen. Und so kamen wir dann auf die Idee, dass der Junge nach Wittenberge kommt.
Und war das, wie war die Situation? War das ein Gespräch, wo Anke und Mario, also Hannes Eltern, dann auf euch zukamen? Oder habt ihr das zusammen im Gespräch entwickelt, dass eben Mario die Stelle in Frankfurt hat und okay, dann ist das vielleicht eine Möglichkeit, dass er mit zu uns kommt? Also wie kann man sich das Gespräch vorstellen?
Naja, wir haben ja sowieso ein sehr gutes Verhältnis gehabt hier mit Anke und auch mit Mario. Und da hat sich das einfach so im Gespräch ergeben.
Ja.
Wie wollen wir das jetzt machen? Oder wie soll das gelöst werden, das Problem? Was gibt's für einen Weg? In Berlin, dort jetzt einen Kindergartenplatz zu bekommen, das war schon schwierig. Und dann die Versorgung aufrechtzuerhalten und dem Kind vor allen Dingen die Ruhe zu geben, die es braucht als kleines Kind. Die hat es einfach in Berlin nicht gehabt. Es war ja auch keine Wohnung in Berlin vorhanden hier. Es war also alles, sagen wir mal, sehr, sehr beengte und verärmte Verhältnisse. Es war eine Studentenbude, mehr kann man dazu nicht sagen. Und da kann doch kein kleines Kind groß werden. Ne? Und so haben wir uns dann überlegt, wie wir das machen. Und für uns war das ja genauso wie auch für die Kinder ein vollkommener Neuanfang nach der Wende. Und da passte das eben ganz gut, dass der Junge zu uns kam.
Mhm.
Also zuerst hatten wir natürlich an ihm sehr viel Freude gehabt. Wir waren ja früher dann mehr in Berlin gewesen als in Wittenberge immer. Und deshalb war das für uns eigentlich eine ganz große Selbstverständlichkeit, hier unsere Möglichkeiten, die wir in Wittenberge haben oder hatten, dort zu nutzen und den Jungen dort hier ein angenehmes Leben zu machen.
Nicht? Und wart ihr, also du und deine Frau, beide noch berufstätig?
Ja. Mein Hannelore war bei der Bahn und ich bin ja auch wieder nachher, nachdem ich hier von meiner alten Tätigkeit zum Januar 90 auch mich neu orientieren musste, wieder zu meiner alten Berufstätigkeiten als Eisenbahner zurückgegangen. Ich habe meine Ingenieurstudium bei der Bahn und das hat mich praktisch gerettet. Aufgrund dieses Studiums bekam ich wieder die Möglichkeit, in der alten Tätigkeit eine neue Anstellung wieder zu finden. Das war natürlich die Voraussetzung, dass wir erstmal wieder ein vernünftiges Leben uns aufbauen konnten. Und da spielte der Junge natürlich eine ganz große Rolle, denn er war so praktisch der ausgleichende Pol, dieser Ruhepol gewesen. Also einmal haben wir Freude an dem Jungen gehabt. Ein hübsches Baby übrigens gewesen.
Danke. Auch noch heute.
Ja? Ein hübsches Baby. Und er hatte damals schon so besondere Eigenschaften, die er so mit Leidenschaft dann auch genossen hat. Sein Lieblingsauto war die Feuerwehr. Alles war Feuerwehr. Also er konnte sich schon als ganz kleines Kind an bestimmten Dingen sehr erfreuen oder sehr sich damit zu beschäftigen. Ne? Das war so seine Stärke eigentlich gewesen. Und seine Freunde zu Musik, nicht wahr? Die war auch. Und das haben wir natürlich genossen, diese Entwicklung bei dem Kleinen nun mitzumachen und in unser Leben praktisch einzubeziehen. Wir waren damals 50. Also man fühlte sich ja noch wunderbar wohl und leistungsfähig auch. Und hat das überhaupt nicht als eine Last empfunden, sondern das war eine Freude gewesen. Ne?
War es das? Weil ich meine, es ist ja mit 10 Monaten einem Kind, schreit ja viel. Viele kann ja noch nicht kommunizieren. Ich meine, Wie seid ihr denn damit umgegangen? Hattest du das nicht irgendwo auch mal doll gestresst oder seid ihr auch in die Decke gegangen, weil, oh, es nervt nicht so doll oder weiß ich was?
Nein, es war ja eine Empathie da, nicht wahr? Also es beruhte ja auch auf Gegenseitigkeit. Der Junge hat uns sehr viel Freude gemacht mit seiner Kindlichkeit, seiner Unbedarftheit und unbekümmert, geradezu offen, ehrlich, wie Kinder eben so sind, nicht wahr, in diesem Alter. Das ist ja doch wunderbar. Und das haben wir natürlich auch genossen. Für uns war das eine richtige, naja, sagen wir mal, wie ein guter Roman. Oder so haben wir das gefunden. Wir hatten gleich auch einen Kindergartenplatz gefunden. Der war gleich gegenüber von unserer Wohnung. War der Kindergarten, war praktisch 10 oder 20 Meter entfernt. Das war also alles sehr einfach. Und dann hatten wir einen wunderschönen Garten gehabt. Und die Bedingungen waren natürlich alle ausgezeichnet, um für uns alle ein sehr bequemes Leben zu machen. Ne?
Ich habe einen Punkt noch nicht, also ich finde, das klingt mega schön und ich finde es auch toll, dass ihr da einfach gesagt, okay, kommt der Junge kommt mit zu uns und hier sind die Gegebenheiten einfacher. Was ich nur noch nicht ganz verstanden habe, du und deine Frau, ihr wart ja berufstätig und Mario und Anke auch berufstätig, also hatten ja eigentlich beide ähnliche Situationen. Warum genau wurde Hannes dann nicht mit nach Frankfurt genommen? Den Punkt verstehe ich irgendwie noch nicht.
Naja, der hatte unten ja auch nur eine kleine, als Volontariat, hat er ja eine kleine Zimmer gehabt und es waren also die Bedingungen dort, ein Kind dort zu betreuen oder groß werden zu lassen, die waren in dieser Wohnung und diesen Möglichkeiten. Also einmal, das war zwar für seine Ausbildung, für seine neue Ausbildung war das angenehm dort in Frankfurt am Main, aber für ein Kind war da kein Platz.
Und Kita-Platz gab es wohl auch nicht so wirklich?
Nein, das hängt ja nur damit zusammen, dass der Westen ja, das ist ja heute noch das Problem, dass der Osten dem Westen eben voraus ist, was die Kinderbetreuung betrifft. Und das wäre natürlich auch nur ein Problem gewesen. Erstmal waren keine Plätze da und außerdem wäre das sündhaft teuer gewesen.
Ne? Mhm. Okay, verstehe.
Denn auch, man muss ja bedenken, auch für den Mario war das ja auch eine Folge, der hatte Außenhandel studiert. Und jetzt mit einmal geht er in den Journalismus. Das war ja auch ein vollkommen neuer Berufszweig für ihn. Mhm. Ja. Und bei Anke war es genauso hier in Berlin. Die Möglichkeiten, also dieses Umfeld, diese ganzen Bedingungen. Der Junge wäre in Hektik, der wäre in Unruhe, in problematische Situationen einfach gekommen, die man eigentlich so einem kleinen Kind eigentlich gar nicht zumuten kann.
Ja. Und wie oft haben dann Anke und Mario Hannes dann gesehen?
Also ich erinnere mich noch ganz genau, also wenn die von Frankfurt denn, also entweder waren das alle Woche, also spätestens alle 14 Tage sind sie von Frankfurt nach oben nach Wittenberge gekommen. Die sind die Treppen hochgerannt, ne? Also die hatten so eine Sehnsucht nach dem Jungen gehabt. Und das ist sicherlich für die Eltern auch schwer gewesen. Mhm. Aber sie wussten, ihn bei uns in guten Händen gewesen. Ne?
Ja.
Ich hatte gerade Tränen in den Augen. Ich stelle mir das so vor, so das Kind wegzugeben. Das ist irgendwie krass. Also, es hat dann auch in meinem Fall, es ging ja auch nicht anders. Es waren ja auch andere Zeiten, andere Umstände, auch glaube ich gesellschaftlich alles eher komplett anders. Aber es ist schon wahnsinnig, könnte ich mir nicht vorstellen. Ne? Also, bin froh, dass wir es nicht machen müssen. Aber es ist schon krass.
Ja, es war auch. Aber wir haben das nicht als Last gesehen, sondern einfach als Freude gesehen. Er war für uns, das konnten wir gut einrichten. Wir hatten weiter keine Verpflichtung außer unserer Arbeit. Ich habe dann im Schichtdienst gearbeitet. Das war natürlich sehr günstig. Und hatte dann dadurch auch viel frei, während Hannelore im Tagesdienst war. Und die war also fest gebunden, aber ich hatte unregelmäßigen Dienst, Frühschicht, Nachtschicht, Sonntag, Freitag, Feiertags und konnte mich also wechselseitig, konnten wir uns sehr gut ergänzen. Das hat wunderbar miteinander geklappt, diese Abstimmung. Wir mussten nur aufeinander Rücksicht nehmen. Wir drei waren einfach für uns alleine zuständig. Ne? Mhm.
Und diese ganzen Sachen wie, also musstest du etwas neu oder wieder erlernen, also angefangen von Ernährung, Windeln, was braucht so ein kleines Kind? Oder war das so, ja, nee, machen wir einfach, wird schon.
Also es ist gelaufen wie bei uns, also meine Frau und ich, wir haben eine sehr harmonische Ehe geführt und wir haben alles gemeinsam gemacht. ob das das gemeinsame Kochen war oder die gemeinsamen Wochenenden. Also es gab nichts, dass der eine extra Würste hatte und seine Spezialitäten nachgehen musste, sondern bei uns bestand alles in gegenseitiger Einigkeit. Wir hatten dort miteinander überhaupt keine Probleme. Wir brauchten ja auch auf keinen mehr Rücksicht nehmen, denn die Kinder waren aus dem Haus. Und nun hatten wir das Enkelkind dann.
Aber und ist es nicht eigentlich schön, auch diesen Freiraum zu zweit zu haben? Oder also es hört sich ja so an, als wäre es keine Last für euch in keinster Weise und nichts Stressiges, Belastendes gewesen.
Nee, das war keine Belastung. Das war eine Freude gewesen. Weil wir das genossen haben einfach. Er hat ja bei uns das Laufen gelernt, auch auf dem Topf zu sitzen. Das war das Erste, nicht? Dass er bei uns dann, also er hat alles diese Kindlichkeiten, die man so sagt. Man sollte eigentlich ein kleines Kind, sagt man heute in der Erziehung bis zum dritten Lebensjahr sollte man das zu Hause behalten. So ist also die Erziehungsmethode gängig, die bürgerliche. Ne?
Heute
okay. Findest du?
Das haben wir anders gemacht, aber...
Also ich kenne es auch gar nicht anders. Ich weiß zum Beispiel, als Johannes Vater, damals gab es 6 und 8 Wochen, 6 Wochen vorher und 8 Wochen hinterher. Und dann ist er gleich in den Kindergarten oder Kinderkrippe gekommen. Ja. Wir kennen das gar nicht anders.
Ja. Na gut, da war es ja richtig früh damals. Und ich meine, jetzt mit einem Jahr ist ja jetzt auch eigentlich... Super, ich finde nach einem Jahr.
Mit einem Jahr geht das, aber es war unter unseren damaligen ökonomischen Bedingungen, das war auch eine finanzielle Frage. Die Gehälter waren in der DDR nicht gerade üppig. Und wenn da die Frau irgendwann auf den Gedanken gekommen wäre, nicht zu arbeiten, das wäre gar nicht möglich gewesen. Mhm. Denn da hätten wir uns viele Dinge nicht leisten können. Ne?
Und würdest du rückblickend sagen, also wahrscheinlich schon, aber inwiefern warst du für mich ein anderer, also Erziehungsberechtigter, also du warst ja nicht mein Papa, aber du hast ja wie als ein Vater agiert, inwiefern warst du anders bei mir als zum Beispiel bei meinem Papa?
Ja, das ist ganz klar. Bei dir war ich praktisch jeden Tag und jede Stunde zu Hause, war ich da. Und ich bin ja auch mit dir abends schon um 6, um 7 ins Bett gegangen, nicht wahr? Weil du ins Bett musstest, um 7 Uhr, Sandmännchen war, und dann ging das ins Bett. Und dann bin ich mit ins Bett gegangen, da gab es gar keine Frage, ne? Und die Omi, die ist dann noch sitzen geblieben und die hatte, vielleicht bin ich später auch nochmal aufgestanden. Aber es war keine Last, das war einfach eine Freude, während das bei den eigenen Kindern, ich muss mal sagen, da hat noch mehr die Verantwortung die Frau getragen. Ich habe viel von der Erziehung meiner Kinder, hat die Hauptlast auf alle Fälle die Frau getragen. Das Studium 3 Jahre in Berlin, dann die Armeezeit, dann nochmal ein Jahr dort unten in Karl-Marx-Stadt. Auswärtsjahre, die Frau alleine bewältigen musste und dann noch Fernstudium nebenbei. Wie die Frau das geschafft hat, ich frage mich heute noch, wie das möglich ist, was die Frauen geleistet haben.
Mhm. Ich wollte nochmal auf diese Erziehungsmethoden zurückkommen. Du sagst, na klar waren es Umstände und andere Verantwortung, aber was hast du bewusst oder aktiv anders gemacht in der Erziehung von mir quasi 20, 25 Jahre später als deine eigenen Kinder?
Ja, ich konnte mich mehr kümmern. Ich hatte mehr Zeit gehabt. Ich war ja da. Ich hatte ja, während als meine Kinder klein waren, da war ich ja noch in der Entwicklung, in der Ausbildung. Hm. Ich bin ja erst mit dem Diplom mit 37 Jahren fertig geworden. Und das Ingenieurstudium, da war ich 28 Jahre. Und das ist eine andere Zeit gewesen. Nicht? Erstmal sich hochzuarbeiten, das war schwierig gewesen. Und dann sich in der beruflichen Neuorientierung auch zu behaupten, das war alles schwierig und anstrengend gewesen. Und da galt die Hauptaufmerksamkeit der Entwicklung im Beruf und den Vorwärtskommen des Mannes. Und ich spielte immer im Verhältnis jetzt zur Entwicklung meiner Frau die erste Rolle. Mhm. Ich weiß noch ganz genau, als meine Frau gegenüber ihren Eltern geäußert hat, dass sie auch studieren möchte, noch weiter studieren müsste. Da habe ich gesagt, wozu brauchst du denn das überhaupt noch? Da war ich das erste Mal mit meiner Schwiegermutter in Übereinstimmung, die gesagt hat, na Hannelore, das brauchst du doch heute nicht mehr, das ist doch alles in Ordnung. Aber ihr Vater, der war derjenige gewesen, der gesagt hat, aber selbstverständlich mach das. Er ist aber auch noch aus einer anderen Zeit. Er ist selber Vater von drei Mädchen gewesen. Und da galt eben die Auffassung, du musst die Kinder damals unter die Haube bringen. Die Eltern hatten eine große Verantwortung, die Mädchen unter die Haube zu bringen. Das war eine schwierige Sache gewesen. Und deshalb war er stolz, dass eben seine Älteste auch noch den Wunsch geäußert hat, ihn also zu studieren, und hat ihn dabei unterstützt. Daher kommen diese, das ist eine andere Zeit gewesen. Die gesellschaftliche Entwicklung, sagen wir mal, meiner Schwiegereltern und meine Entwicklung und die Entwicklung jetzt der Enkel, das sind andere Zeiten. Einmal sind es andere Gesellschaftsordnungen gewesen und es ist auch eine andere Zeit gewesen. Die kann man nicht vergleichen mit den heutigen Lebensbedingungen.
Darf ich fragen, in welchem Jahr bist du geboren?
40.
1940, da hast du ja unfassbar viel erlebt und gesehen. Wie hast du, bezogen jetzt auf die Kindererziehung, wie nimmst du da die Entwicklung wahr? Also heute jetzt auf das Jahr 2024, du hast jetzt auf jeden Fall auch schon Urenkel, und wie blickst du auf die heutige Erziehung mit deiner Erfahrung aus Opa sein, aus Papa sein?
Also für mich ist das immer das Wichtigste gewesen, dass ich das Glück hatte, bei allen, sagen wir mal, Sorgen und Nöten, auch der Armut, muss ich mal sagen, der Kindheit, dass wir doch eine Zeit des Friedens hatten. Und ich habe meinen Großvater im Ersten Weltkrieg verloren, meinem Vater noch im März 1945 im Zweiten Weltkrieg. Ich bin der Erste in der dritten Generation, der eben seine Kinder, seine Enkel und auch schon seine Urenkel erlebt. Und das ist für mich eigentlich neben allen Problemen, die man hatte, und den Schwierigkeiten, auch der Kunst, das zu meistern, das Leben, das war in der DDR ja auch gar nicht einfach gewesen. Die größte Freude gewesen, dass wir das bis heute geschafft haben, praktisch diese Friedensperiode, sagen wir so eine lange, hat es in Europa, was für Deutschland betrifft, noch nie gegeben. Mhm. Und ich habe das Glück, daran teilzuhaben. Mhm. Und das mit den Kindern, Enkelkindern und Urenkelkindern zu erleben. Das ist für mich die größte Freude und auch die größte Motivation.
Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel, siehst es ja bei mir jetzt als Papa, wenn du jetzt uns siehst, Fanny und mich, wie wir als Eltern sind, siehst du da Unterschiede, Entwicklungen? Gibt es Sachen, wo du sagst, boah, bin ich eher kritisch oder sehe ich dich eher sehr positiv?
Also auf alle Fälle bin ich auf die Entwicklung der Kinder stolz. Und wie sie das Leben meistern, das finde ich bravös. Auch vor allen Dingen, da sehe ich viel Ähnlichkeiten in der Gemeinsamkeit. Also es ist nicht der Frau oder dem Vater jetzt oder der Mutter überlassen, sondern sie machen das genauso gemeinsam, wie wir das auch gemeinsam gemacht haben. Diese Gemeinsamkeit, die ist identisch. Mhm. Aber die Art und Weise, die Lebensumstände, wie heute die Arbeitswelt gestaltet ist, die ist doch eine vollkommen andere und ist mir richtig fremd. Mhm. Ich bin froh, muss ich sagen, dass ich mit der heutigen Arbeitswelt eigentlich nichts mehr zu tun habe. Ich weiß aber auch, dass wenn ich so jung wäre, in diese Zeit geboren, wäre ich auch nicht an diesen Dingen verzweifelt, sondern hätte auch meinen Weg gefunden. Aber ich bin stolz darauf, was die Kinder daraus gemacht haben, sowohl die Kinder als auch die Enkelkinder. Mhm.
Aber siehst du konkrete Unterschiede so? Also gibt es so Sachen, Situationen, wo du meinst, ah ja, krass, das machen die anders oder besser oder schlechter oder in der Erziehung?
Also die Fürsorge, die ihr den Kindern teilwerden lässt, die ist nach wie vor die gleiche. Ich empfinde dort, dass eine große Liebe dort und auch eine Großzügigkeit vorhanden ist, was den Kindern heute geboten wird. Das finde ich also grandios. Und dass das auch genutzt wird und auch genutzt werden kann, das ist für mich, wenn ich es richtig mal nachrechne, der kleine Junge, der ist jetzt, das ist Urenkelkind, der ist jetzt 5 Jahre, der war schon 3-mal in Thailand gewesen. Nicht? Das muss man sich mal vorstellen. Was doch für Möglichkeiten vorhanden sind, dass das neue Leben, die Möglichkeiten der Freiheit zu nutzen. Ne?
Weil du gerade das Thema Freiheit angesprochen hast, konntest du dir so in den 70ern und 80ern vorstellen, dass die Mauer mal fallen wird?
Nein, nein. Das war für mich ein Vollkommen, das ist für mich also das größte Ereignis meines Lebens. Dass sie, das einmal nochmal zu erleben, hätte ich mir nie vorstellen können. Genauso wie ich mir den Zusammenbruch der Sowjetunion auch nicht vorstellen konnte. Das ist für mich, sagen wir mal, das weltgeschichtliche Ereignis des Jahrhunderts, ne, gewesen.
Gibt es so eine Sache, die du nach dem Mauerfall gemacht hast oder als erstes gemacht hast, weil du das schon irgendwie so lange im Sinn hattest, wenn es mal dazu käme, würde ich als erstes das machen?
Gab ja,
es
natürlich. Ich habe das Grab meines Vaters besucht. Das erste Mal. Das Grab meines Vaters liegt an der Saarschleife unten, in Mettlach. Und meine Mutter hat das Grab nie gesehen und wir hatten auch keine Möglichkeit, dorthin zu fahren. Das war das Erste, was ich dann 1990 gemacht habe, das Grab meines Vaters zu besuchen.
Wow. Krass.
Und dann ist es ja, wieder zum Anfang zurückkommt, ja schon krass, in so einer Zeit dann auch so optimistisch, sage ich mal, in die Erziehung eines Kleinkindes wieder reinzugehen. Habt ihr denn die Rolle als, wie habt ihr euch denn selber da, also vielleicht eine komische Frage, aber seid ihr da auch als Großeltern rangegangen und seid ein bisschen lockerer rangegangen, auch von der Erziehung? Oder geht man überhaupt gehst du als Großvater anders ran an die Erziehung als deine eigenen Kinder? Bist du da lockerer oder bist du strenger gewesen?
Also ich möchte sagen, ich habe da überhaupt keine besondere Vorstellung von gehabt, sondern habe sowohl bei meinen eigenen als auch bei den Enkelkindern also die gleiche Freude empfunden und haben das gemacht, was geboten worden ist. Das haben wir genutzt und das haben wir dann auch genossen. Natürlich habe ich das mit der Reife jetzt beim Enkel, geht man natürlich mit ganz anderer Freude ran. Weil man mehr Zeit hat. Man kann sich mehr mit beschäftigen. Und man kann auch mehr gemeinsam machen. Weil ja in der anderen Zeit stand ja immer noch die Entwicklung und das Wachsen dazu. Da musstest du mehr Aufwand betreiben in deiner eigenen Entwicklung. Die war ja abgeschlossen nun. Die stand ja nun nicht mehr zur Debatte. Das war ja abgeschlossen, sondern man musste nur noch jetzt ein Auskommen sich suchen. Das hatte ich ja bei der Eisenbahn. Und das war ja der Unterschied zur eigenen Erziehung der Kinder. Die fiel ja hier nur vollkommen weg. Hier stand eben nur jetzt die tägliche Arbeit und dann der liebe Junge dazwischen. Ne? Mehr gab es dann auch nicht. Und deswegen war alle Konzentration war auf das Kind gerichtet. Er brauchte das ja auch. Er war ja nun gerade hilfsbedürftig und wir konnten ihm das geben. Und er war sehr dankbar auch für jede Kleinigkeit, wie er sich gefreut hat. Ich darf das vielleicht gar nicht erzählen. Ich war ja schon immer sehr musikliebend gewesen. Und eines seiner Herzenslieder war Herzlein, du musst nicht traurig sein, ja.
Die willige Herzbuben.
Oh, herrlich. So.
Also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Da hat der unten auf Knien gesessen, mit dem Ohr am Lautsprecher und hat konnte gar nicht laut genug sein, das Lied denn sich da angehört. Und wir haben dort in der Wohnstube dort, die Sessel, die konnte man schön die Teile abnehmen. Das hatte eine Auflage und eine Rückenlehne. Und dann wurde da die Leiter draufgestellt und dann konnte er da schön rumtoben. Und wenn die Musik spielte, dann haben wir ihn auf den Arm genommen und haben getanzt. Ne?
Und das ist ja
also
auch
das ist fantastisch. Das habe ich mit meinen Kindern zum Beispiel nicht machen können. Also diese Herzlichkeit, weil die Zeit nicht, weil ich die nicht hatte, aber die Zeit war einfach nicht da. Hm. Das waren andere Dinge, waren wichtiger, die mussten mehr gemacht werden. Alleine der Unterhalt des täglichen Lebens zu besorgen, die Nahrungsmittel und sagen wir auch den Urlaub oder das Reisen oder das Verreisen überhaupt, das war alles unter einfachsten, schwierigen Bedingungen zu bewerkstelligen. Mhm. Wir haben fast nur Urlaube gemacht in Familie, wo Verwandtschaft war. Also der Bruder in Lauscha oder die Schwiegereltern in Jericho. Und ansonsten hatten wir das große Glück der Freifahrscheine. Das muss ich sagen, die haben es ermöglicht, jedes Wochenende nach Warnemünde zu fahren. Das war auch schon eine Freude gewesen. Mhm. Aber das war denn, da lacht man heute darüber. Darüber kann man sich doch nicht freuen. Aber wir hatten das damals als große Befreiung angesehen, uns das leisten zu können.
Ja. Aber ich finde es voll spannend, weil es gibt vielleicht ja auch ein paar Großeltern, die sagen, ach Mensch, jetzt sind die eigenen Kinder raus, jetzt haben wir mal Zeit für uns und können irgendwie reisen oder das Leben mal nur für uns genießen. Und dann gibt es natürlich, glaube ich, auch viele Großeltern, die dann nochmal total neu an den eigenen Kindern aufgehen oder wie du gerade beschreibst, auch nochmal mehr Zeit haben für Dinge, weil das eben damals irgendwie auch im Berufsdruck, im Aufbau der Karriere, in anderen Sachen anders war. Aber ich finde es irgendwie voll schön, wie du das beschreibst, dass das für euch ja wie so eine Art unerwartetes Geschenk gewesen sein muss.
So kann man das bezeichnen. Und ja, das war wirklich wahr. Er war ja auch sehr anhänglich. Man durfte zum Beispiel im Garten, wir hatten einen schönen Garten gehabt, primitiv eigentlich, einfach, aber wir fanden ihn sehr schön und der Junge fand ihn auch sehr schön. Mhm. Und ich durfte also die Sandkiste nicht verlassen.
Wie lange hat Hannes dann bei euch gewohnt? Er kam mit 10 Monaten und dann?
Er war bis zum dritten Jahr Weihnachten. Ihr seid dann Weihnachten nach Dänemark gefahren hier?
Also anderthalb, wie viel war, ich weiß es nicht genau, anderthalb Jahre?
Das war bis 92.
Also, ja, anderthalb
bis 92, Jahre. Anderthalb Jahre ungefähr.
Ich finde es sehr spannend, also ich finde es spannend, weil natürlich auch ich dann irgendwo profitiert habe, weil man sagt ja, dass so die ersten 1, 2, 3 Lebensjahre die prägenden sind. Und natürlich habe ich ganz viel, auch weil ihr so viel Zeit habt und so viel Liebe und geben konntet, natürlich auch ganz viel von euch mitgenommen, was mich jetzt mein Leben lang so geprägt hat und zu dem gemacht hat, der ich bin. Worüber ich auch natürlich sehr, sehr dankbar bin. Wir hatten ja auch danach im Anschluss eine sehr, sehr enge Bindung. Ihr seid ja dann nach Berlin gekommen, 96, waren dann sehr eng zusammen. Aber es gab ja dann den Moment, wo dann klar war, okay, meine Eltern kommen zurück, ich gehe wieder zu meinen Eltern. Wie war denn das eigentlich dann für euch?
Also das war schlimm. Also als ihr dann Weihnachten hattet, ihr den Urlaub dann mit der Familie, Großfamilie hier, mit den Freunden und Bekannten, ein Haus in Dänemark gebucht. Also wir haben dann oben gesessen und haben geheult. Ne? Ich sehe das heute noch vor mir. Es war, als wenn was weggerissen wurde. Ne? Hm. Es fehlte etwas. Ne? Das war sehr, sehr schwer. Die Trennung war sehr, sehr schwer gewesen. Hm. Und wir haben ja auch alles denn möglich gemacht. Wir wurden dann nach wie vor in Berlin auch gebraucht. Deswegen ja, Johannes sagte schon, 96 nach Berlin gekommen, alleine wegen der Kinder. Auch hier hatten wir unsere Aufgaben. Die waren notwendig, was die Betreuung betraf. Und aber dieses Wunderbare, dieses Kindsein. Und wir hatten dort die Wohnung in Wittenberge, die war wirklich auch geeignet dafür. Das war alles da, was man brauchte. Ne? Und das war eine wunderbare Zeit, die ich nie vergessen werde. Und vor allen Dingen diese Bindung, die dadurch entstanden ist, die hält ja bis heute.
Was ja vielleicht auch klar ist, weil ihr so, also ja, ihr seid ja, Hannes ist ja bei euch dann in ganz wichtigen Jahren groß geworden. Also oder in anderthalb Jahren, ja.
Ich meine, und ich möchte da besonders hier meine Frau erwähnen, denn die hat den Hauptanteil dazu beigetragen, ne? Wie das in jeder Ehe ist, die Frau ist die Entscheidende gewesen. Und sie hat die Hauptlast getragen, vor allen Dingen die Führungsaufgaben so genommen. Ich war so mehr oder weniger, ich habe das auch alles gemacht, aber ich war so mehr oder weniger in der Rolle des Gehilfen gewesen. Also des Ausführenden, des Mitmachenden, aber des Bestimmenden, wie das zu gehen hat oder wie das zu laufen hat. Und so. Das war die Oma gewesen.
Und siehst du, dass sich da in den letzten Jahrzehnten, so wie du es mitbekommen hast, was verändert hat? Also es ist ja heute oft anders, zum Glück auch. Hast du da eine Veränderung mitbekommen oder wahrgenommen? Oder?
Ich weiß jetzt nicht, wie meinst du das?
Auf die Rolle, die Rollenverteilung, waren Frau... Weil du sagtest gerade, okay, damals bei euch in eurem Fall hat Omi viel mehr gemacht und irgendwie die Führungsrolle in der Familie gehabt. Siehst du da, dass sich was verändert hat? Oder?
Also ich muss erst mal im Nachhinein sagen, dass die Gleichberechtigung der Frau in der DDR gegenüber der Bundesrepublik sehr weit fortgeschritten war. Also was im Verhältnis jetzt, habe ich, sagen wir mal, meine Frau immer als gleichwertig betrachtet und niemals als, sagen wir mal, wenn ich daran denke, dass man in der Bundesrepublik noch bis in die 70er Jahre hinein den Ehemann bitten musste, dass die Frau überhaupt arbeiten darf oder dass sie ein Konto eröffnet oder solche Dinge, da kann man nur drüber lachen. Mhm. Trotzdem darf man das nicht alles jetzt als gut und glücklich bezeichnen. Wir hatten auch unsere Mängel gehabt und wir hätten auch noch einen Nachholbedarf. Aber im Gegensatz zur Bundesrepublik bleiben wir nur beim Paragraphen 218, was in dieser Richtung, in welcher Freiheit wir gelebt haben.
Was ist das, der Paragraph 218?
Na, die Abtreibung. Also die Selbstbestimmung der Frau über ihren Körper. Ja, das war in der DDR, war das mit der Pille, die es dann in Anfang so in den 60er Jahren gab. So. Damit war ja eine Befreiung in der Sexualität eigentlich verbunden gewesen. Ne? Vorher stand immer die große Frage, kann ich mir ein Kind leisten, dann kann ich es mir nicht leisten. Mhm. Ne? Also die Entwicklung, muss ich sagen, was auf die heutige Zeit bezogen, finde ich, dass noch genügend Anstrengungen gibt, in dieser Richtung noch weiterzumachen und das noch zu verbessern. Und ich bewundere jeden, der das schafft, auch jede Frau vor allen Dingen, die das schafft, sich ökonomisch selbstständig zu machen und auch in der Familie so zu leben. Das ist nicht selbstverständlich heute. Ne?
Und kommt dir das lange her, weil ich meine, du sitzt jetzt hier quasi 30 Jahre, über 30 Jahre später, kommt dir das damals lange hervor? 30 Jahre?
Also ich habe ja die Deutsche Demokratische Republik die ganzen 40 Jahre, von 49 bis 89 mitgemacht. Und jetzt sind es mittlerweile 35 Jahre, fast die gleiche lange Zeit habe ich jetzt schon auch in der Bundesrepublik Deutschland gelebt. Also wenn ich mir das im Rückblick betrachte, dann ist das für mich unvorstellbar, so ein Leben geführt zu haben. In diesen zwei Gesellschaftsordnungen.
Aber ist es noch, fühlt sich das, also es ist jetzt auch auf die Lebenslänge angesprochen, auf diese vielen Eindrücke, die du ja auch in zwei verschiedenen Ländern, Gesellschaften, fühlt sich dann diese Zeit, als jetzt konkret ich zum Beispiel bei euch war, ist es noch greifbar nah, emotional und auch bildlich oder fühlt sich das ewig lange her an?
Also ich werde diese Zeit sagen wir mal, der DDR, die kann man nie vergessen. Das ist die Jugend gewesen, das ist die Entwicklung gewesen, das Werden gewesen, das Sein ist das gewesen. Das kann man nicht vergessen. Aber es ist anders. Diese Zeit ist anders. Und wenn ich mal das vom Erleben sage, welche Zeit war bedeutender oder welche Zeit war für mich persönlich sagen wir, interessanter, muss ich sagen, ich habe also in der Bundesrepublik Deutschland mehr erlebt, als ich in der DDR erlebt habe. Ne? Das muss ich ohne weiteres sagen. Also die Möglichkeiten, die Freiheit geboten hat, die sind Die sind wirklich stark gewesen und ich konnte sie auch nutzen. Mhm. Auch wieder dank der Freifahrscheine, muss ich immer sagen, Eisenbahn. Ja, dass man sich dann Eisenbahn fahren, ist ja nicht ganz billig gewesen. Ne? Oder ist sie bis heute immer noch nicht ganz billig.
Ist auch heute noch so.
Ne? Aber dadurch, dass ich die Freischeine, die hatte mir zu DDR-Zeiten schon viele Möglichkeiten geboten. Und das war jetzt nach der Wende jetzt genauso, ne? Mhm. Dass man sich das leisten konnte. Ne?
Jetzt kann ich ja mal einen ehemaligen Eisenbahner persönlich fragen, wie stehst du denn, OP Gerd, zum WLAN in der Deutschen Bahn?
Aber ich glaube, OP Gerd nutzt
kein WLAN. Also ich muss mal sagen, ich trete grundsätzlich allen Meinungen, die die Eisenbahn hier schlecht machen, gegenüber und möchte Sie nur daran erinnern, wenn Sie früher mal gefahren sind, nehmen wir mal an, von Schwerin nach Lauscha, was das für ein Aufwand war, mit zwei Kindern zu fahren und dennoch mit dem Gepäck, was das für ein Theater war. Und wenn ich heute das Fahren mit der Bahn sehe, kommt es mir immer noch vor wie Gott in Frankreich.
Ja, ja.
Ich, und wenn da mal eine Verspätung ist, ich weiß, von Schwerin fuhren früher 3 Züge nach Berlin. Einer morgens, einer mittags, einer abends, das war's alles.
Ja.
Heute fährst du im Stundentakt.
Und es wird sich wahnsinnig aufgeregt, wenn der Zug 20 Minuten zu spät kommt. Ja,
so, und wenn denn da mal irgendwas, ich bei meinen vielen Eisenbahnreisen, also ich muss direkt drüber nachdenken, wann ich mal einen Zug verpasst habe. Mhm.
Aber das sagt ja auch die Glücksforschung, das ist ja wissenschaftlich belegt, dass ja dieses Empfinden von Glück ja immer auch eine Frage ist, womit man es vergleicht. Und ich glaube, dass heutzutage deswegen auch einige Menschen vielleicht unglücklich sind, weil sie diese Vergleich gar nicht haben oder vielleicht das Schöne dann zum Beispiel an der Deutschen Bahn dann gar nicht immer sehen.
Da muss ich dir recht geben. Also ich sage mal, die Armut oder der Mangel, sagen wir mal nicht die Armut, sondern der Mangel, der bestanden hat, die man immer irgendwie bewältigt hat über Freunde und Bekannte. Also am langen Ende hatte man doch alles, was man brauchte. Durch irgendwelche Beziehungen oder Freunde, der kannte den, man hat sich ausgeholfen. Der eine konnte das, da hat der andere damit geholfen. Und aber der Mangel hat auch etwas Schönes gehabt. Man war auf diese Dinge, die man dann erworben hatte, da war man besonders stolz. Heute ist ein dermaßiger Überfluss da. Da kommt fast gar keine Freude auf, irgendwie etwas zu kaufen oder zu schenken. Also ich habe große Schwierigkeiten, zum Beispiel meinen Enkeln und Urenkeln irgendwie eine Freude zu machen mit materiellen Dingen. Weil ich gar nicht weiß, brauchen sie das überhaupt? Wollen sie das überhaupt? Ist das überhaupt notwendig? Es ist alles da im Überfluss. Mhm. Ob das Schokoladensorten sind oder Käsesorten oder auch Mäntel, Anzüge oder auch Möbel bis hin zum Auto. Man muss bloß das Geld haben. Ne?
Ja. Ich glaube, Hannes würde sich zum Geburtstag über eine Dubai-Schokolade freuen. Ne?
Nee, muss nicht sein. Aber Gitarren nehme ich immer. Aber die sind teuer. Ja, ich finde es spannend. Ich hätte noch super viele weitere Fragen, weil es natürlich auch viele, viele andere Ebenen noch gab in unserer Geschichte. Aber ich finde es immer im Nachgang auch sehr beeindruckend, wie ihr das gemacht habt und was ihr mir fürs Leben ja auch mitgegeben habt. Und es ist ja eine sehr besondere Beziehung geblieben und geworden. Es gibt ja auch. Und dann würde mich auch noch interessieren, aber wir müssen mal langsam zum Ende kommen, aber dann ja auch so ein Abkopplungsprozess. Ich meine, na klar, geht man in die Schule, wir sind ins Ausland gezogen und irgendwann, und heute sehen wir uns natürlich auch noch regelmäßig, aber natürlich nicht in der Regelmäßigkeit, wie es früher der Fall war, ob es dann irgendwo einen Punkt gab, wo du dann zum Beispiel sagst, boah, jetzt ist mir ein bisschen zu wenig oder ja, ob man sich dann emotional auch irgendwie einsamer gefühlt hat oder traurig, weil es dann irgendwie vorbeigegangen ist, diese intensive Zeit, auch im Jugendalter, die es ja noch gab.
Naja, es ist ja eigentlich ein nahtloser Prozess gewesen. Du bist ja auch sehr frühzeitig Vater geworden und damit stand eben so einem Übergang, der wurde einem dadurch ein bisschen leichter gemacht. Aber es ist selbstverständlich, dass man wenn jetzt die Enkelkinder größer werden, dass dieser Abnabelungsprozess, der ergibt sich von ganz alleine, weil die Interessen sind ganz andere. Der Freundeskreis ist ein ganz anderer. Und ich habe aber das Glück gehabt, dass ich durch euch immer mit in das Leben einbezogen wurde. dass wir also uns niemals, sagen wir mal, aus der Ferne betrachtet haben, sondern haben dadurch, dass man in Berlin ist, eben immer eine Nähe hatte. Nicht? Mhm. Ich hatte in meiner Jugend mal diesen blöden Gedanken gehabt, wieso das Alter aussehen sollte, habe ich immer gesagt, den blöden Spruch, wenn ich alt bin, möchte ich zu Wasser und zum Wald. Also in die Ruhe gehen. Das war mein Ziel im Alter. Und dann hat mir vor, es ist jetzt vielleicht 4 oder 5 Jahren mal, meine Schwiegermutter gesagt, sagt sie, Obi, du darfst nicht dahin gehen, wo Wald und Wasser ist. Du musst dahin gehen, wo die Jugend ist. Denn wenn du dahin gehst, dich kommt da oben keiner besuchen. Nicht aus Böshaftigkeit, sondern weil einfach die Zeit nicht da ist. Man schafft das nicht, wegzugehen. Man muss da bleiben, wo die Jugend ist. Und das ist das Wichtigste, um selber auch jung zu bleiben oder sich jung zu fühlen und teilzuhaben. Mhm. Und ich muss immer mehr Rücksicht darauf nehmen, dass das, was die Kinder wollen, ist das Wichtigste. Nicht meine Gedanken. Sie müssen mit dem Leben fertig werden und sie tragen die Verantwortung und dass sie die wahrnehmen und sehr gut. Da bin ich stolz drauf und da habe ich dann auch meine Ruhe beigefunden, nicht?
Sehr schön. Ja, ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh und sehr dankbar, dass du in der Stadt bist und dass man dich eben. Es ist ein Riesenunterschied, weil es einfach viel einfacher ist, dich zu sehen. Und jetzt zum Ende kommt dann letzte Frage vielleicht. Was war natürlich, die Pandemie war natürlich unter vielen Umständen sehr, sehr schwierig, aber einen sehr positiven Aspekt hatte es, weil unser Sohn kam ja im Jahr davor zur Welt und dadurch war er, weil ja keine Kita war und gar nichts, sehr, sehr viel bei meiner Mama und hat sehr, sehr viel Zeit mit meiner Schwester, meiner Mama und auch dir, weil ihr nah beieinander wohnt, verbracht, was ja für mich auch unfassbar schön war, dass du so eine Bindung zum Enkelkind, Urenkelkind hast. Und da wollte ich auch nochmal fragen, wie das für dich dann war, plötzlich, dass der kleine Hannes, der früher bei dir gewohnt hat, jetzt da auch ein Kind hat, was auch so klein ist. Und mit dir hast du, wie war das? Das würde ich gerne noch wissen, wie das für dich war.
Also das ist, dich selber jetzt als Vater zu sehen, das ist natürlich eine große Freude. Ne? Ich denke da besonders dran an diese Geschichte, die du dir selber auch schön gemacht hast, mit dem Rolf Zilkowski. Das war einer deiner Lieblings, bekamst du am 3. Geburtstag zum Beispiel, bekamst du von uns den Kassettenrekorder geschenkt. Und da gab es die Kassette dazu mit dem Schulbus und ist die Fahrt nun endlich
aus. Haben wir Rolf Zilkowski von erzählt?
Rolf Zilkowski, ne? Und dann hast du dir diesen Wunsch erfüllt, ihn anzusprechen und ihm das zu sagen, was du für ein Fan von ihm warst. Und er hat das auch mitgemacht und hat dir, glaube ich, sogar auch einen Podcast gestattet.
Ja? Genau, und wir haben gemeinsam, ne? Er war zu Gast bei uns. Und
in dieser Richtung sehe ich diese Generationenfolge, dass man das auch mit fremden Menschen, also dieser Rolf Zilkowski, der hat sich genauso gefreut, das als Erinnerung zu hören, wie du das erlebt hast und wie jetzt der kleine Sohn das im gleichen Maße, nicht? Also dieses Generationen, das über Generationen Verständnis, das Erleben und dabei zu sein, das ist ein sehr beglückendes Gefühl.
Ich wollte nochmal ganz konkret auf dieses Gefühl, ihr habt ja Tage verbracht zusammen mit unserem Sohn, als er noch sehr klein war, aber gab es da für dich so Momente, wo du dann, hattest dich oft zurück in diese Zeit versetzt oder auch melancholisch gestimmt oder freudig oder was, wie war es gefühlsmäßig für dich?
Naja, man merkt an bestimmten Dingen, dass er auch praktisch so die gemeinsamen Eigenschaften, dieses sich zu interessieren, bleiben wir mal bei der Eisenbahn jetzt, ja, so das gleiche Interesse, was der Vater, das zu sehen, dass das auf die Kinder auch übertragen wird. Mhm. Also das geht dann bei Kleinigkeiten los. Das geht dann bis zum Charakter hin, nicht wahr? Und das ist ein sehr beglückendes Gefühl, zu sagen, jawohl, das ist in guten Händen und da kann man also wirklich dankbar sein, das zu erleben. Ne? Und dann denke ich natürlich immer an meinen Vater und an meinen Großvater. Ne?
Die hatten das Glück nicht.
Die hatten das Glück nicht gehabt. Ne?
Ich habe das ja auch eingangs gesagt, ich finde auch wirklich, als ich dich, glaube ich, das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, das ist ja Wahnsinn, das ist ja Hannes in älter. Und wenn dann der Mario, also Hannes Papa und dein Sohn noch daneben steht und dann Hannes Sohn, das ist wirklich, es ist wirklich unglaublich. Also für euch da draußen, das ist eine große Ähnlichkeit, auch hier bei euch beide jetzt hier neben mir zu sehen.
Ja, wenn so optisch auch meine Zukunft ist, da unterschreibe ich sofort. Ja. Mein Topfit, Opi Gerd fährt noch mit dem Fahrrad rum, mit dem Roller rum, reist und macht und tut. Also für 84 ist das, also bin ich extrem dankbar und glücklich, dass du noch so viel Teil an unserem Leben haben kannst. Und ich hoffe, das wird noch eine ganze Weile so bleiben.
Das wünsche ich mir auch.
Ich habe mich schön, dass du da warst. Es war auch sehr emotional hier, eine Reise heute.
Ich habe mich auch echt mega gefreut, dass ich euch beiden hier beim Gespräch lauschen durfte und auch ab und zu mal ein paar Fragen stellen durfte. Ich würde mich freuen, wenn du mal wieder zu uns im Podcast kommst. Das sage
ja,
ich gleich.
Ja, mach ich gerne.
Weil ich finde, es sind so viele Themen, also nicht nur geschichtlich, aber auch erziehungsmäßig, aber auch über die Generation. Also es aufgekommen, wo ich eigentlich Lust hätte, nochmal in einzelne Themen auch tiefer einzugehen.
Wenn euch das gefallen hat da draußen und ihr Fragen hättet zum Beispiel oder wenn euch auch noch andere Sachen interessieren, können wir das ja mal sammeln und wenn es dann genug Fragen gibt und das Interesse irgendwie da ist, dann können wir das natürlich wiederholen, vorausgesetzt du hast auch Lust.
Nö, selbstverständlich. Das ist so ein schönes Gespräch. Man, das ist eigentlich, das darf ich mal jetzt als Kritik noch vielleicht zum Schluss anbringen. Ich finde es sehr bedauerlich, dass also so wenig Interesse bei der Jugend vorhanden ist, sich für die Vergangenheit zu interessieren. Ich habe mir aber selber auch immer den Vorwurf gemacht, dass man immer erst etwas von der Vergangenheit wissen will, wenn es zu spät ist. Denn ich hätte meine Mutter gerne noch das und das gefragt oder meine Oma hätte ich das. Warum habe ich das nicht gemacht? Das tut mir richtig weh, dass man doch in dieser Hinsicht, ziemlich alleine dasteht. Hm. Die Vergangenheit ist immer erst interessant, wenn es zu spät ist.
Das ist ein schönes Wort und damit kann man vielleicht auch abschließen, weil, und fass mir auch an die eigene Nase, als Kind habe ich oft drüber nachgedacht, was ihr mir alles gegeben habt. Und als Kind nimmt man das natürlich alles, weil man in seinem eigenen, in seiner Welt lebt, in der man selbst natürlich wichtig ist und die eigenen Bedürfnisse. Und nachdem Omi verstorben ist, sind wir zusammen in Urlaub gefahren. Da war ich 23 oder 24. Sind wir stundenlang spazieren gegangen und ich habe das erste Mal über dein Leben viel mehr erfahren, deine Vergangenheit, deine Geschichte. Und das ist, bin ich super dankbar, dass wir diesen Moment hatten. Er kam natürlich sehr, sehr spät, aber das ist meine Empfehlung auch als Tagesempfehlung vielleicht, sich mal die Zeit zu nehmen und zu fragen und zuzuhören, weil da steckt ja auch nicht nur die Großeltern dahinter, sondern ein ganz, ganz langes Leben mit ganz vielen Ereignissen, über die man vielleicht gar nicht so viel weiß und die man immer für selbstverständlich nimmt. Und einfach mal sich hinsetzen und mal reden und Fragen stellen, das ist...
Kann ich auf jeden Fall nur bestätigen. Ich hatte auch ein ganz, ganz enges Verhältnis zur Mama meiner Mama. Und da war ich sehr froh, dass wir so eine wahnsinnig enge Beziehung haben. Ich bin da auch ich war jetzt nicht anderthalb Jahre wie Hannes bei euch, aber wir sind auch im gleichen Haus groß geworden und wir haben uns eigentlich bis zu ihrem letzten Jahr immer ganz viele oder letzten Tag fast ganz viele Fragen gestellt, wofür ich wahnsinnig dankbar bin. Und auch über dieses Gespräch heute und ich freue mich auf eine Fortsetzung. Dankeschön, Opi Gerd, dass du bei uns warst, bei Papas und euch da draußen wünschen wir eine richtig gute Woche. Kommt gut rein und raus und wie auch immer und wir drei senden euch liebe Grüße aus dem Studio.
Tschüss.
Tschüss, auf Wiedersehen.
Schön, dass du da warst, Opi.
Danke, hat mich sehr gefreut. Danke für die Einladung.
Papas ist ein Podcast von Hannes Husten und Niklas Rohrbacher. In Zusammenarbeit mit Tiger und Zitrone und im Studio 25. Und mit Musik von Hannes Husten. Macht's gut, wir hören uns nächste Woche, denn dann gibt's eine neue Folge jeden Samstag.